gerne mit den Kindern heute anfangen. Und ich würde mich freuen, wenn mal 10 Kinder nach vorne kämen
zu mir. 5 Jungs, 5 Mädchen, auf geht's. Die beiden da hinten, du noch. Freunde, lasst euch das nicht entgehen. David. So, an Männern haben wir genug.
Oh, es ist einfach zu viel.
Na gut, die Männer sind immer ein bisschen... Oh, Freunde. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Stellt ihr euch hier so hin. Dann brauche ich mal einen Aufpasser. Machst du das? Kommst du mal hierher? Und ich mache jetzt irgendwas mit den Kindern und du passt genau auf, wie die reagieren, ja? Ey, einen brauche ich noch. Ein Mädchen brauche ich noch. Ja, du kannst nicht auf der Flucht sein hier. Also, ihr kriegt heute eine Belohnung. 1 Euro. Hast du aufgepasst? Wie viele haben Danke gesagt? Also einer hat warum gesagt, aber 3 Jungs haben Danke gesagt. Ihr dürft jetzt den Euro behalten und euch wieder hinsetzen. Oder bleibt mal stehen. Wisst ihr, was ich für eine Geschichte meine? Da gab es mal 10 Leute, die waren krank. Wie? Gehen die alle?
Ja. Es gab mal eine Geschichte in der Bibel von 10 Leuten, die krank waren. Die hatten eine ziemlich schreckliche Krankheit. Wisst ihr, was das war? Laut.
Aussatz.
Okay, und jetzt beschreibst du mir mal ganz kurz, wie Aussatz ist.
Das ist, wenn man erstmal Flecken hat.
Okay,
und danach gut. Fault der Körper ab.
Oh Gott, das ist keine schöne Beschreibung. Dann fault der Körper ab. Also wie geht das so im Einzelnen vor sich?
Erstmal zum Beispiel das Bein.
Ja.
Danach der Arm und irgendwann stirbt man halt.
Ja. Ist das eine schöne Krankheit, David?
Nee.
Das ist keine schöne Krankheit. Das ist eine entsetzliche Krankheit. Und die Krankheit führte nicht nur dazu, dass man sehr viele Schmerzen hatte und dass man irgendwie seine Organe verloren hatte. Man konnte nicht mehr Klavier spielen, wenn man keine Hand hat. Und man konnte keinen Fußball mehr spielen, wenn man keinen Fuß hat. Sondern die Leute, die waren auch geächtet. Weißt du, was Ächten ist? Oder wisst ihr das? Man wollte nichts mit denen zu tun haben. Und man hatte Angst. Man steckt sich an. Und die haben auch so, die haben gerochen. Und dann hat man gesagt, komm, geht raus aus dem Dorf und sucht euch eine Hütte. Und dann könnt ihr da draußen, du darfst dich wieder setzen. Dann könnt ihr da leben, bis ihr da gestorben seid. Und dann, am besten, ihr begrabt euch auch gegenseitig. Das wollen wir gar nicht machen. Und dann kommt der Herr Jesus und ihr seid die 10 Aussätzigen. Also ihr seht jetzt nicht so aus, aber stellt euch mal vor, ihr wärt sie. Und dann haben die gesagt, das ist unsere Chance, da müssen wir hin. Und dann gehen sie zu dem Herrn Jesus und sagen, Meister, erbarme dich unser. Und dann sagt der Herr Jesus was zu ihnen? Weißt du das zufällig? Oder du? Er sagt, geh zu den Priestern und mach das, was vorgeschrieben ist. Und als sie dann da zu dem Priester humpeln, ja, der eine ohne Bein, der geht dann zum Priester und der andere, der stützt den ohne Arme. Und als die kurz vor dem Priester sind, dann merkt er, hey, ich habe mein zweites Bein wieder. Und dann sagt der andere, ich habe meine Arme wieder. Mir tut gar nichts mehr weh. Ich riech gar nicht mehr. Ey, ich bin gesund. Stell dir das mal vor. Hast du schon mal richtige Schmerzen gehabt? Wie heißt du?
Jan, hat dir schon mal irgendwas wehgetan?
Ja.
Zum Beispiel?
Mein Fuß.
Dein Fuß.
Also ich bin zum Beispiel so ein Kandidat für Zahnschmerzen. Das ist ganz schrecklich. Und ich gehe nicht so gerne zum Zahnarzt. Und wenn dann die Schmerzen wieder nachlassen, dann bin ich immer sehr froh. Aber die hatten eine Krankheit, die wäre tödlich geendet. Und jetzt werden die gesund. Und was ist denn das Normalste von der Welt? Wie heißt du?
Andreas.
Andreas. Was ist denn das Normalste von der Welt, wenn du gesund wirst? Und dich einer gesund macht? Hast du eine Idee?
Dass man Danke sagt.
Ja, laut.
Dass man Danke sagt.
Viel lauter.
Dass man Danke sagt.
Ja, genau, dass man Danke sagt. Und jetzt sind von den Strategen alle 10 gesund geworden. Und wie viele haben sich bedankt, David?
Einer.
Ist doch nicht zu fassen, oder? Und dann steht der Herr Jesus da und dann sagt er einen Satz zu dem einen, der dann zurückkommt. Also ihr anderen könnt gehen und der bleibt da. Danke für euer Mitmachen. Setzt ihr euch wieder hin? Den Euro dürft ihr behalten, natürlich. Das war euer Mut. David, wo sind die 9? Die sind schon auf der Party. Die haben gefeiert und die haben sich gefreut, aber die haben vergessen, sich zu bedanken. Jetzt kannst du dich auch hinsetzen. Die Geschichte, die geht bei den Kindern immer ganz gut. Aber das ist nicht das Problem der Kinder. Ihr habt gemerkt, dass von den 10 Kindern haben sich 3 bedankt. Also ihr liegt in Weinsberg echt über dem Durchschnitt. Aber stell dir vor, ich hätte jetzt 10 Erwachsene davor geholt. Wie viele hätten sich bedankt? Ist das Problem der Undankbarkeit nicht ein Riesenproblem? Bei uns Großen? Hast du in der Woche, die jetzt hinter dir liegt, irgendetwas Gutes erlebt? Gab es irgendeinen Grund, wo du dich bedanken könntest, wo dir jetzt einfällt, wo du hier sitzt? Ich habe mich überhaupt nicht bedankt. Dann hol das bitte nach der Stunde. Stürz los zu all den Leuten, von denen du etwas Gutes empfangen hast. Also ich habe mich jetzt eben zum Beispiel total gefreut über das Mädchen, das so schön Klavier gespielt hat. Wie heißt du? Alina. Super. Herzlichen Dank. Das hat mir Freude gemacht. Hast einen netten Klavierlehrer, der hat sich auch Mühe gegeben, aber du warst perfekt. Sehr schön. Und das wollen wir uns merken von der Geschichte. Heute wirst du Situationen erleben, wo jemand dir etwas Gutes tut. Und das können Kleinigkeiten sein, das sind so Banalitäten. Und vergiss bitte nicht, dich umzudrehen und zurückzugehen und zu sagen, ich möchte mich herzlich bedanken. Wir haben bei uns immer so Sommer-Zivis. Die kommen immer für 4 Monate und die helfen uns dann auf dem Gelände und mit den Booten. Und da war ein junger Mann da, der war so 19 und wir haben immer dann zusammen gegessen und gefrühstückt. Und an einem Tag sagte er zum Frühstück zu mir, oh Klaus, heute hat meine Mutter Geburtstag. Na, ich sag's doch, wunderbar. Schreib ihr mal einen Brief und bedank dich für alles, was sie für dich getan hat. Da hat er mich angeguckt. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich sag's ja perfekt, dann machst du es heute. Nee, das mache ich nicht. Und dann ist es bei uns auf dem Gelände so, also wir sehen uns normalerweise alle halbe Stunde. Und alle halbe Stunde habe ich gefragt, Gideon, was macht der Brief? Naja, und er brummelte und murrte und knurrte. Um 12, Gideon, hast du schon den Brief geschrieben? Ey, Klaus, lass mich in Ruhe. Um 1, Gideon, wie geht es dir? Brauchst du Briefpapier? Ich will nicht. Um 2, um 3, um 4, 19 Uhr war Abendbrot. Zum Abendbrot kam er etwas zerknüllt. Hast du mal eine Briefmarke für mich? Ja, ich sag, würde ich dir spendieren. Er hatte sich einen Brief abgekrampft. Und dann haben wir abends zusammen am Lagerfeuer gesessen und ich sage, Gideon, es kann doch überhaupt nicht sein, oder? Du bist jetzt 19 und deine Mutter, die hat sich krumm gemacht für dich. Es kann nicht sein, dass du überhaupt nichts Gutes von deiner Mutter erfahren hast. Und du findest es peinlich, du findest es blöd, du findest es uncool, einen Brief zu schreiben und deiner Mutter einfach mal Danke zu sagen. Aber das musst du dir abgewöhnen. Das wird deine ganzen Beziehungen, die du in Zukunft hast, zerstören. Wenn du so weiterlebst, so wie du jetzt lebst, so egoistisch, und du möchtest dabei uncool sein und nicht das machen, was alle machen, dann wirst du nie gute Beziehungen haben. Und dann habe ich mich so gefreut, als er ankam und brachte seinen Brief. Und später, 8 Wochen später, treffe ich seine Mutter und die war genauso überrascht. Sie hat schon gesagt, sie muss einen Arzt anrufen. Ich sagte, was hast du denn mit meinem Sohn gemacht, dass der mir einen Brief schreibt? Er hat endlich kapiert, dass er sich bedanken kann. Vanja, du hast heute Geburtstag, ja? Es werden viele Menschen zu dir kommen und sie werden sich mit dir freuen und sie werden sich bei dir bedanken. Wie alt bist du geworden? 34. 34, das ist ein Traum. Der hat noch sehr viel vor sich. Jetzt möchte ich gerne zu unserem Predigtthema kommen. Und ich bin heute wirklich unglaublich freudig, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worüber soll ich heute eigentlich predigen? Und dann hat du bist Bruder Nico, ja? Dann hast du angefangen mit 2. Timotheus 3, Vers 16. Und du hast etwas gesagt über die Bibel und über die Bedeutung der Bibel. Und das hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Und ich hatte so einen Gedanken, worüber ich heute sprechen könnte. Und dann wird das heute so eine Sache aus einem Guss. Denn ich möchte euch auch etwas sagen über die Bibel. Und als Einstand, wenn ich schon für euch singen darf, würde ich mich freuen, wenn die Kinder alle nach vorne kommen und wir singen ein Lied für die Predigt, zum Predigtthema. Ja, kommt ihr alle nach vorne? Am besten. Achso, ich hab die Hände. Aber ihr wisst, das Lied bestimmt auch gekommen. Kannst du das Klavier spielen? 684? Komm ruhig ein bisschen nach vorne. Ich habe keinen Stuhl drauf hier. Kommt ihr hier ruhig nach vorne, dass ihr euch hier so hinstellen könnt? Nein, nein, nein. Wer kommt? Es wäre sehr schön, wenn ihr ordentlich laut singt, weil ich bin schon ein bisschen älter. Aber ich bin doch nicht. Das Lied heißt das wichtigste Buch aus dem Lied. Auf der Erde. Kennt ihr das?
Ja.
Aus dem Kopf?
Ah,
super. Geht's los? Wir wollen zusammen die Bibel aufschlagen und wollen 10 Verse lesen aus dem Psalm 119. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich euch gerne etwas sagen zu der Bibel und zu den Psalmen. Die Bibel ist einzigartig, das haben wir gerade gehört. Die Bibel ist ein lebendiges Buch und wenn man die Bücher in 2 Gruppen einteilen wollte, dann könnte man sagen, es gibt lebendige Bücher und es gibt tote Bücher. Von lebendigen Büchern ist das das Einzige. Und draußen auf dem Büchertisch liegen nur tote Bücher. Jetzt säge ich zwar gerade den Ast ab, auf dem ich sitze, aber diese Unterscheidung muss einfach sein. Dieses Buch ist einzigartig. Kein Buch redet so zu dem Herzen des Menschen wie die Bibel. Und wenn man dann die Bibel liest, dann merkt man, es gibt so viele unterschiedliche Bücher, oder? Es gibt Geschichtsbücher, es gibt Propheten, es gibt die Lehrbriefe im Neuen Testament, es gibt die Offenbarung, es gibt ein Liebeslied, das Hohelied, es gibt Sprüche. Aber wenn ich die Bibel bei mir in der Mitte aufschlage, was passiert dann bei euch? Wo landet ihr? Bei euch wahrscheinlich auch, ja? Bei einem eingebauten Gesangbuch, bei den Psalmen. Und die Psalmen sind das größte Buch der Bibel. 150 Kapitel. Und Gott hat es so gewollt, dass es ein Buch gibt, wo Menschen Lieder geschrieben haben. Und diese Lieder sind so unterschiedlich. Der eine schreibt ein Lied, weil Gott ihn gerade von seinen Feinden gerettet hat. Der andere schreibt ein Lied, weil er gerade eine Sünde eingesehen hat und er möchte, dass Gott ihn von seiner Sünde reinigt. Der andere, der schreibt ein Lied, weil er sich gerade über die Schöpfung freut. Der andere schreibt ein Lied, weil er sich über die Bibel freut. Und der andere, der schreibt ein Lied, weil er einfach nur Gott loben möchte. Die letzten Psalmen im Psalmbuch, sie reden einfach nur davon, dass das Volk Gottes zusammenkommen soll und es soll Gott loben. Da sollen sogar die Bäume in die Hände klatschen. Die Psalmisten, die hatten wirklich Fantasie. Und mir scheint, dass in der Mitte der Psalmen gibt es einen Psalm, das ist der Psalm 119, der ist einfach ein Kunstwerk. Und auch wenn er ein bisschen lang ist, und als Kind habe ich mich da immer so durchgequält, weil David, wie viele Verse hat er? 176, das haben wir extra am Frühstück noch geübt. 176 Verse. Und die sind in Blöcken von jeweils 8 Versen. Und diese Blöcke beginnen immer mit einem Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabets. Also schon dichterisch ist er ein Kunstwerk. Wir wissen nicht, von wem er ist, aber der Psalmist schafft es, dass in jedem Vers die Bibel vorkommt. Und das musst du erstmal hinkriegen. Entweder es ist von Satzungen die Rede, von Geboten die Rede, in jedem Vers. Und dann habe ich diesen Psalm immer und immer wieder gelesen und dann habe ich plötzlich entdeckt, es gibt 10 besondere Verse in diesem Psalm. Und diese Verse haben mir viel Freude gemacht schon und ich möchte gern meine Freude mit euch teilen und diese Verse mit euch lesen. Und zwar 10-mal sagt der Psalmist, ich liebe dein Wort. Und das ist eigentlich mein Ziel, wenn wir hier fertig sind heute mit dem Gottesdienst, dass wir auseinandergehen und ihr alle vergesst, das Mittagessen einzunehmen und sagt, also wir sind jetzt so fasziniert von der Bibel, wir müssen erstmal noch ein bisschen lesen. Und dann brennen die Kartoffeln an und macht alles nichts. Nein, ihr dürft natürlich essen. Aber dass wir irgendwo merken, das ist kein Buch, das liegt da immer auf dem Schreibtisch und ja, ich muss es lesen, sonst kriege ich Stress mit meinen führenden Brüdern oder irgendwie. Sondern es ist etwas, was ich liebe, was mir sehr wertvoll ist. Und lasst uns einfach mal diese 10 Verse durchgehen. Und das Besondere ist, dass jeder dieser 10 Verse eigentlich eine besondere Botschaft bringt, warum ich die Bibel lieben darf. Und wir haben jetzt schon in den letzten Tagen bei dem Bibelkurs darüber nachgedacht, dass das Wesentliche unserer Beziehung als Christen das ist, dass wir Gott lieben. Wir haben nicht irgendwie was Technisches oder wir haben nicht einen Vertrag geschlossen, sondern wir lieben Gott. Und David schreibt dann zum Beispiel im Psalm 18, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Und jetzt kommt der Psalmist und entdeckt dieses Buch und er sagt, ich liebe dieses Buch, ich liebe es. Und wir lesen jetzt Psalm 119, Vers 47. Ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe. Das ist wie so eine Überschrift. Versteht ihr das, Kinder? Wonne? Könnt ihr mir erklären, was Wonne ist? Hanna, was ist Wonne? Ihr müsst euch eigentlich immer melden, wenn ihr was nicht versteht. Also Wonne könnte man frei übersetzen mit Freude, ja? Oder das macht mir ganz viel Spaß. Also entschuldigt bitte diesen profanen Ausdruck, aber ich nehme die Bibel in die Hände und das löst irgendwas bei mir aus. Ich habe meine Wonne an deinen Geboten, die ich liebe. Es gibt so viele Bibelverse, die wir lesen im Lauf unseres Lebens und wenn ich oft Leute treffe, Christen, die ich noch nie getroffen habe, dann frage ich sie immer gerne, was ist so ein besonderer Vers in der Bibel für dich? Womit hast du eine besondere Erfahrung gemacht? Was hat Gott gebraucht, um dir irgendwie Wonne an der Bibel zu geben? Und für mich sind es viele Verse, aber ich nenne euch mal ein Beispiel. Das ist Jesaja 7, Vers 9. Wenn man das liest, dann steht da, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr fürwahr keinen Bestand haben. Ich finde oft, die Bibel so weise, sie ist nicht zeitabhängig, regierungsabhängig, sie ist überhaupt nicht abhängig von den Menschen, sondern sie trifft eine Aussage und diese Aussage ist wahr. Und Jesaja hat vor 2500 Jahren gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr fürwahr keinen Bestand haben. Das heißt, dein Leben, das Leben deiner Ehe, deiner Familie, das Leben für euch als Gemeinde, es steht und fällt damit, ob wir Gott glauben, ob wir ihm vertrauen, ob er wirklich das ist, was unserem Leben Bestand und Festigkeit gibt. Und das sagt der Psalmist übrigens in Psalm 42, in Vers 42, so werde ich Antwort geben dem mich Höhnenden, denn ich vertraue auf dein Wort. Und weil es solche guten Verse gibt, wie wenn ihr nicht glaubt, dann werdet ihr fürwahr keinen Bestand haben. Deswegen habe ich Wonne an der Bibel. Und wenn wir mit menschlichen Problemen zu tun haben, dann kann man die Bibel nehmen wie ein Lebensbuch und man kann nachschauen und man findet eine Antwort darauf. Gottes Wort ist so weise, es ist überhaupt nicht anfechtbar. Es steht in der Zeit wie ein Fels. Und was mich vor allen Dingen fasziniert, ist, dass die Bibel einfach gut ist für unser Leben. Sie bewährt sich in unserem Leben. So viele Dinge, die heute in der Gesellschaft anders gemacht werden, wenn wir die Bibel fragen würden und würden fragen, Gott, wie würdest du das machen? Sollte man sich Autoritäten unterordnen oder nicht? Dann sagt Gott natürlich ja. Er sagt sogar den Kindern, ihr müsst Gehorsam lernen. Jetzt geht bitte nicht gleich raus, aber Gehorsam ist ja etwas, was super ist, wenn ihr größer seid, damit ihr dann den Leuten gehorchen könnt, die dann Autorität über euch haben. Gott zum Beispiel. Wie heißt du? Neben Hannah? Du, ja? Das habe ich nicht verstanden. Amine. Okay. Amina. Almina. Okay. Ich habe dich schon mal gefragt, ja, oder? Na, ich bin über 50. Ja, irgendwann bist du groß und dann denkst du, ach, jetzt bin ich 26, jetzt bin ich frei und keiner hat mir mehr was zu sagen. Und dann fällt dir plötzlich ein, ach, Gott ist ja noch da. Gott steht ja über mir. Gott ist ja der Herr meines Lebens und ihm darf ich gehorchen. Und dann wirst du in die Hände klatschen vor Freude, wirst sagen, gut, dass ich zu Hause Gehorsam gelernt habe. Und Gehorsam bedeutet einfach, wenn jemand dir etwas sagt, dass du es tust. Und deswegen müssen wir als Eltern uns auch sehr gut überlegen, was wir unseren Kindern sagen, dass wir sie nicht durch die Wohnung scheuchen wie so ein Zirkuspferd, sondern dass wir gut mit ihnen umgehen, weise mit ihnen umgehen, dass sie nicht müde werden. Und das lerne ich auch aus der Bibel. Das sagt Gott zu den Vätern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Überspanne den Bogen nicht, verlange nicht zu viel von ihnen. Das ist die Bibel. Ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe. Und der nächste Vers ist gleich der Vers Nummer 2. Da steht im Vers 48, ich werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe, und über deine Satzungen will ich sinnen. Was lernen wir aus dem Vers? Wir können die Bibel nicht lesen ohne Gebet. Das sagt der Psalmist. Ich werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe. Die Bibel ist ein Buch, und wir haben gerade gelesen, ich möchte es nochmal wiederholen, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Und vielleicht, Bruder Nico, darf ich noch eine Ergänzung machen, wenn man mal darüber nachdenkt, was sind zwei wichtige Verse, was die Bibel ist, dann müsst ihr jungen Leute einfach sofort zwei Bibelverse parat haben. Und der erste ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Und der zweite ist 2. Petrus 1, Vers 26. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das sind zwei Säulen, die die Autorität der Schrift begründen. 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 21. Und wenn das so ist, dass die Heilige Schrift von Gott kommt, wie soll ich dann dieses Buch verstehen, wenn ich nicht Gott bitte, dass er es mir öffnet, oder? Das ist doch irgendwie ganz organisch. Und ich finde es so schön. Ich nehme die Bibel, ich schlage sie auf und dann bete ich, Gott, öffne mir bitte dein Wort. Es ist dein Buch, du hast es geschrieben. Und es gibt so viele Stellen, die ich nicht verstehe, wo ich rätsle, was hat das denn zu bedeuten? Was hat das für mich zu bedeuten? Und das gibt es bis heute. Also wir brauchen auch manchmal viel Geduld. Aber wir können immer wieder beten, Herr, öffne mir dein Wort. Und vergesst das bitte nicht. Wenn ihr Bibel lest, wenn ihr dieses heilige Wort nehmt, dann denkt an Psalm 48, ich werde meine Hände aufheben zu den Geboten, die ich liebe. Also das erste ist, ich habe einfach meine Freude an diesem Buch. Das zweite ist, ich lese dieses Buch unter Gebet. Jetzt kommt Nummer 3. Das ist der Vers 97. Da sagt der Psalmist, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Naja, was hat denn das zu bedeuten? Geht ihr noch einer geregelten Arbeit nach? Streckenweise schon, ja. Kann man das Ganze den ganzen Tag über das Wort Gottes sinnen, Nico?
Sei bitte ehrlich. Bist du ja immer. Nein. Also ich kann nicht den ganzen Tag über das Wort Gottes nachsinnen. Was ist dann damit gemeint? Also wir müssen ja auch die Bibel irgendwie ehrlich lesen. Ich glaube, dass damit zumindest das gemeint ist. Es kann nicht sein, dass du in der Woche hier eine Stunde oder anderthalb Stunden absitzt und hier zuhörst und wieder rausgeht und dich das, was du hier erlebst, überhaupt nicht tangiert. Du schaltest sofort ab, du denkst an den Döner, an die Arbeit, an die Bilanzen, an alles das, was du wichtig findest in deinem Leben. Und da hilft mir dieser Vers. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Ich glaube schon, dass wir im Lauf des Tages Situationen haben, wo Gott uns sein Wort in Erinnerung ruft. Es ist ja etwas, was wir aufgenommen haben wie eine Speise und wir leben ja darin. Und Gott wird dich im Laufe des Tages mit Menschen zusammenführen, wo du ihnen vielleicht mal einen Bibelvers sagen kannst, wo du für sie beten kannst. Vielleicht hast du Arbeitskollegen, für die du schon lange betest. Und dann hat er Geburtstag. Und dann schreibst du ihm einen netten Brief und schreibst ihm mal einen Bibelvers rein und erklärst ihm den. Auf jeden Fall ist es das, was dich eigentlich doch beschäftigt. Natürlich gehen wir unserer Arbeit nach und wenn die Kinder in die Schule gehen, dann müssen sie für Mathe lernen, ein bisschen auch für Deutsch. Dann denken sie nicht immer über die Bibel nach. Aber dieser Vers 97 ist doch so eine Einladung für uns, dass wir den ganzen Tag über das Gesetz nachsinnen. Dass wir das, was wir erleben, immer abgleichen mit der Bibel. Also als ich verlobt war, da habe ich eigentlich, ich war 8 Monate mit meiner Braut beschäftigt. Also ich habe gearbeitet, mechanisch, aber an sich war man in Gedanken immer woanders. Und einmal, wir hatten damals noch kein Auto und sie hat mich immer mit dem Zug besucht, dann war es mal Winter und wir hatten minus 22 Grad und dann stand ich da am Bahnsteig und habe auf sie gewartet und es war natürlich bitterkalt und dann hatte der Zug Verspätung, also eigentlich wie immer, so eine halbe bis eine Stunde. Und als das angesagt wurde, dann gingen die Leute bei uns alle auf dem Bahnsteig in so einen Raum und da war so ein Kanonenofen drinne und dann haben sie sich an den Ofen gesetzt, damit sie überleben, ja. Und ich bin da stehen geblieben. Und dann kam so eine Frau raus und sagte, junger Mann, Sie müssen in den Raum gehen, da ist der Ofen. Sie holen sich den Tod hier draußen. Ich sage, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Also ich finde es nicht kalt. Ich warte auf meine Braut. Ich hatte kein Wärmeempfinden, kein Kälteempfinden. Ich war regelrecht entrückt. Und so kann das irgendwie auch sein, wenn wir eine Predigt gehört haben und die Predigt spricht dich so an und dann gehst du am Montag auf Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit denkst du, okay, gehöre ich zu den Neuen? Bin ich undankbar? Nötig meinen Chef eigentlich nur voll? Aber der hat mir ja auch schon mal 2 Tage Sonderurlaub gegeben, damit ich nach Sibirien fahren kann oder was weiß ich. Ich könnte ja mal hingehen und könnte sagen, ich möchte mich dafür herzlich bedanken, dass Sie Verständnis gehabt haben für meine Situation. Und weißt du, wenn du zu einem anderen gehst und bedankst dich für eine Sache, dann führt das dazu, dass sich dessen Herz öffnet. Dann werden deine Beziehungen besser. Ich fand das sehr interessant, dass ich eine Managerzeitschrift in die Hände bekommen habe und dann hat man eine Freizeit, also eine unchristliche, ja, also ein Seminar angeboten für Manager. Und dieses Seminar hatte 2 Ziele. Das eine Ziel war, sie sollten mal zur Ruhe kommen, also 7 Tage ohne Smartphone. Und das zweite war, sie sollten dort unterrichtet werden über Dankbarkeit. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine Frechheit. Diese Manager-Seminare nehmen uns immer alle Themen weg. Ja, das könnte ich auch anbieten. Kommt eine Woche zu mir, ich nehme euch das Smartphone weg und dann machen wir eine Woche lang Unterricht über Dankbarkeit. Das sind biblische Themen. Und dann denke ich immer, irgendwann, wenn sie wirklich erfolgreich sein wollen, kehren diese Leute wieder zu dem zurück, was wirklich biblisch ist. Zum Beispiel Ehrlichkeit. Du kannst auf Managerforen ein Seminar über Ehrlichkeit buchen. Aber du kannst auch Epheser 4 lesen. Da steht, belüget einander nicht. Und daran merkst du auch, dieses Buch, das ist einfach eine Wonne. Und dann lese ich das immer und dann klatsche ich in die Hände und sage, Freunde, das habe ich schon vor euch gewusst. Ich habe die Bibel gelesen. Wenn man ehrlich ist, dann ist es gut. Wenn man dankbar ist, dann hat man eine gute Beziehung zu einem anderen Menschen. Und die Manager, die denken natürlich nicht über christliche Werte nach, aber die sagen sich natürlich, wie kann ich denn aus meinen Mitarbeitern das Maximum rausholen? Also sie sind und bleiben Egoisten, natürlich. Aber die sagen sich, wenn der dankbar ist, dann arbeitet der einfach mehr und williger, oder? Als wenn der knurrig auf Arbeit kommt und immer nur im Protest lebt mit seinem Arbeitgeber. Und wenn ich freundlich bin, ja, Zuckerbrot und Peitsche, ihm mal was Gutes tue, ihn dankbar werden lasse, dann kommt der gleich und fährt 14 Tage ohne Benzin. Wunderbar. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Lasst uns im Alltag über die Bibel nachdenken. Wenn ihr Auto fahrt, viele von euch fahren viel Auto, besorgt euch eine Hörbibel, schiebt die einfach rein. Ich habe neulich mal während einer Autofahrt den Jakobusbrief gehört, so en bloc im Ganzen. Das ist schon mal was Besonderes, ja, als wenn man nur so drei Verse liest. Und der Jakobusbrief, der ist so, so gut, der ist so deutlich. Also da gibt's nicht irgendwelche Verse, wo du denkst, ja, wie kann man das denn auslegen? Der ist so brachial, dass es einfach gut ist, man hört den irgendwie einmal im Quartal. Die Sprüche haben wie viele Kapitel? Wie viele Tage hat ein Monat, Joel? Wenn es gut geht, 31. Das ist doch perfekt. Das heißt, gewöhn dir einfach an, jeden Tag ein Kapitel der Sprüche zu lesen. Das reicht dann immer für einen Monat. Wenn der neue Monat anfängt, fängst du wieder von vorne an. Sprüche ist Lebensschule. Die Sprüche sind so gut. Das werden wir heute Nachmittag sehen. Das sind die Väter und die Söhne hier, die Privilegierten. Also Punkt 3. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Die Bibel ist nicht nur für den Sonntag da, sondern für die ganze Woche. Punkt 4, Vers 113. Die Doppelherzigen hasse ich und ich liebe dein Gesetz. Das ist ja ein interessanter Vers. Die Doppelherzigen hasse ich. Wie ist das denn gemeint? Gibt es Leute, die zwei Herzen haben? Wenn man das hätte, dann wäre man so ein schizophrener Typ, ja? Man wäre eine gespaltene Persönlichkeit. Und deswegen gibt es ein interessantes Gebet in 1. Chroniker 29. Da betet David für seinen Sohn. Und er sagt in Vers 19, und meinem Sohn Salomo gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen zu beobachten und alles zu tun und den Palast zu bauen, den ich vorbereitet habe. Und vorher, als der David den Salomo persönlich trifft, in 1. Chroniker 28, da sagt er in Vers 9 zu ihm, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen. Und ich habe mich immer gefragt, wenn meine Kinder größer werden, was wünsche ich ihnen eigentlich? Was ist ein guter Wunsch für deine Kinder? Und das kannst du von David lernen. David sagt, ich wünsche Salomo ein ungeteiltes Herz. Hat er es bekommen? Nein. Vielleicht hat David seine Schwäche damals schon gesehen. Ja, er ist als Königssohn groß geworden, ja. War so ein bisschen privilegiert. Der hatte schon Bekanntschaft gemacht mit viel Geld, mit der Autorität seines Vaters. Und vielleicht hat David schon geahnt, Salomo, ich bin mir nicht sicher, ob du damit gut umgehen kannst. Das ist immer das Problem für Söhne, die die Firma ihres Vaters erben, ja. Können die damit gut umgehen? Sie haben sich dafür nicht selbst die Finger dreckig gemacht. Sie kriegen das alles in den Schoß gelegt. Und dann ist die Frage, kannst du damit gut umgehen? Und dann sagt er David zu Salomo, Salomo, ich bete so sehr für dich, ich wünsche dir ein ungeteiltes Herz. Und er hat es zuerst gehabt, aber dann hat er sein Herz in 1000 Teile geteilt. Er ist allen Göttern gefolgt, die seine heidnischen Frauen mitgebracht haben. Das ist doch eine Tragik. Und der Psalmist, der sagt jetzt, die Doppelherzigen hasse ich und ich liebe dein Gesetz. Was lernen wir daraus? Ganz einfach, wer das Gute liebt, muss das Böse hassen. Das werden wir immer wieder erleben in der Zeit, in der wir leben. Wenn wir das Gute lieben, dann müssen wir das Böse ablehnen. Und das gehört dazu, wenn ich darüber nachdenke, dass ich die Bibel liebe. Wenn ich die Bibel liebe, dann muss ich das ablehnen, was gegen die Bibel ist. Das erwartet Gott auch von mir, dass ich irgendwie Stellung beziehe und eine Position dazu habe. Und du wirst in deinem Leben so viele Menschen begegnen, die doppelherzig sind. Das ist jetzt nicht die Kraft der zwei Herzen, die auf der Medizin draufsteht, sondern mit dem Doppelherzigen ist gemeint, dass sie nicht aufrichtig sind. Und das fand ich ein sehr interessanter Vers, der Vers 113, dass jetzt der Psalmist sagt, nach der Tatsache, dass ich meine Wonne habe an deinem Gesetz, dass ich gerne die Bibel mit Gebet lesen möchte, dass ich gerne den ganzen Tag über die Bibel nachdenken möchte, dass die Bibel auch herausfordert. Ich finde die Bibel sehr herausfordernd. Wie gehe ich mit Dingen um, die das Wort Gottes ablehnt? Habe ich dazu eine eindeutige Position? Da sagt der Psalmist, die Doppelherzigen hasse ich. Fünfte Stelle, Vers 119. Wie Schlacken hast du hinweggeräumt, alle Gesetzlosen der Erde, darum liebe ich deine Zeugnisse. Das ist vielleicht der Vers, der am schwierigsten zu verstehen ist, aber man kann ihn auch gut erklären. Wenn ich die Bibel liebe, dann liebe ich Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass in Zukunft eine Zeit kommen wird, wo Gott auf dieser Erde Gerechtigkeit einziehen lassen wird. Er wird 1000 Jahre regieren in Gerechtigkeit. Und es gibt einen interessanten Vers in Offenbarung 19. Wenn man das so liest, findet man das eigentlich seltsam. Da steht, nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme eine große Volksmenge in dem Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Und warum freuen die sich so? Das kommt jetzt. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Das eine schließt das andere nicht aus. Eigentlich ist es seltsam, wenn eine Volksmenge ruft, Halleluja. Halleluja sagt man, wenn man sich freut über Gott, wenn man sich über gute Dinge freut. Aber da sagt diese Volksmenge, Halleluja, denn gerecht sind deine Gerichte. Und das sagt der Psalmist hier auch schon. Wie Schlacken hast du hinweggeräumt, alle Gesetzlosen der Erde, darum liebe ich deine Zeugnisse. Sehnen wir uns nicht nach einer Zeit, wo der Herr Jesus in Gerechtigkeit herrschen wird, wo all diese Unehre, die ihm heute noch angetan wird, diese Verunehrung, diese Ablehnung, die ihm immer noch offen ins Gesicht schlägt, wo das alles vorbei ist. Im Moment wird gerade in Berlin ein Haus gebaut. Dieses Haus heißt House of One. Habt ihr davon gehört? Und in diesem Haus möchte man gerne einen christlichen Teil haben, einen buddhistischen Teil, einen muslimischen Teil. Und man möchte in der Hauptstadt von Deutschland ein Haus stehen haben, wo man deutlich zu erkennen gibt, das ist alles eins und das gehört in ein Haus und deswegen heißt dieses Haus House of One, ein Haus. Und da rein tun wir die Religionen. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich auf den Tag, wo alle diese Schlacken weggeräumt werden, wo dieses Haus wieder weggeräumt wird. Und Gott wird dieses Haus wegräumen. Und warum wird er dieses Haus wegräumen? Weil er uns in seinem Wort in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gesagt hat, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem die Menschen errettet werden müssen. Sind wir dafür noch sensibel? Merken wir das noch? Die Kinder nehmen fast alle in der Schule die Ringparabel durch von Nathan, von Lessing. Und dann merken sie, und das ist so eine gefährliche Geschichte. Und dann musst du deine Kinder abends am Abendbrotstisch einfach mal mit Nutella beglücken und dann, wenn sie gut gestimmt sind, ihnen diese Geschichte erklären, dass sie falsch ist. Dass es nicht egal ist, Hauptsache die Ringe sehen von außen alle gleich aus, sondern es gibt falsche Ringe und einen echten Ring. Und deswegen funktioniert ein House of One nicht. Und deswegen sagt der Psalmist, weil ich dein Gesetz liebe, freue ich mich darauf, dass die Schlacken auf der Erde irgendwann weggeräumt werden. Wir werden nicht radikalisiert, aber wir werden, wie nennt man das? Gott richtet, wir werden fokussiert. Das ist der Unterschied. Wir werden fokussiert. Dass Gott sagt, das ist wichtig, das ist mein Wort. Und was meinem Wort widersteht, das werde ich wegräumen. Und da sagt der Psalmist, das ist doch herrlich, oder? Und das lerne ich auch, wenn ich die Bibel lese. Du kannst fast ein Buch lesen, was du willst. Nummer 6, Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. Das möchte ich gerne mal ganz praktisch anwenden. Wenn ich die Bibel liebe, verschieben sich meine Schwerpunkte vollständig. Und ich habe immer so ein bisschen Zittern in der Stimme, das habt ihr vielleicht gemerkt, wenn man dann so liest, dass die irdischen Dinge mich überhaupt nicht tangieren. Ja? Näher mein Gott zu dir, da hat der Liederdichter so geschrieben, alle irdische Zier hat für mich null Anziehungskraft. Das kann ich nicht sagen, dass das bei mir immer so ist, dass mich das völlig nicht tangiert. Aber jetzt kommt Gott an und sagt, Klaus, überleg dir doch mal gut, Leg die Bibel auf die eine Seite und irgendwelche materiellen Zielvorstellungen, die du dir gegeben hast, auf die andere Seite. Willst du das wirklich miteinander vergleichen? Kann es sein, dass du dein ganzes Leben einem Ziel unterordnest, was nur aus Geld und gewissen Statussymbolen besteht? Oder hat mein Wort nicht eine völlig andere Qualität, was man damit überhaupt nicht aufwiegen kann? Es gibt ja Währungen, die sind nicht kompatibel, ja? Das war früher in der DDR so. Also ich hätte mit Mark der Deutschen Demokratischen Republik hier im Westen im Obi nicht einkaufen gehen können. Es hätte einfach nicht gegolten. Deswegen haben wir immer aus Spaß gesagt, die D-Mark ist eine frei konvertierbare Währung, aber die DDR-Mark war eine frei tapezierbare Währung. Damit konntest du die Wände machen, aber konntest du nicht so bezahlen nehmen, ja? Manche Sachen kann man nur mit Humor ertragen. Und jetzt sagt Gott, die Bibel und gediegenes Gold, das kannst du nicht vergleichen. Hör auf, dein ganzes Leben irgendwelchen Sachen unterzuordnen, die es nicht wert sind, die es wirklich nicht wert sind. Auch wenn jeder dir sagt, was machen deine Aktien? Hast du schon in die richtigen Rendite investiert? Hast du einen kleinen Goldnugget zu Hause unter dem Kopfkissen liegen? Hast du vorgesorgt? Ist das alles in Ordnung? Und dann sagst du, pass mal auf, das mit dem Geld, das ist mir völlig egal. Ich habe das schon in dem Seminar gesagt, ein alter Bruder sagte zu mir, sagte Klaus, wenn du dein erstes Gehalt bekommst, dann denk daran, Gottes Bank ist die beste Bank. Hast du zu viel Geld, gib es Gott. Brauchst du Geld, geh zu Gott. Und habe ich gesagt, Onkel Siegfried, das ist doch zu billig, das funktioniert doch nicht. Sagt er, protestiere nicht, probier es aus. Und heute kann ich euch sagen, es funktioniert. Und ich fand das immer sehr beglückende Momente, wenn wir bei uns am Armbrotstisch saßen und wir haben dann oft mit unseren Kindern drüber gesprochen. Wir haben im Moment ein bisschen zu viel Geld. Habt ihr Ideen, wo wir das hingeben können? Ja. Und wenn dann 4 Wochen vorbeigegangen sind und dann sagten schon mal die Kinder, Papa, wir haben lange nicht mehr über das Geld gesprochen. Ich sag, Freunde, lass mal ein bisschen, wir machen ein bisschen ruhig. Ist das nicht nett, wenn deine Kinder merken, dass du schon krampflösende Mittel genommen hast, dass deine Hände offen sind und dass du weitergeben kannst, nicht nur einsammelst? Und das Interessante dabei ist übrigens, wenn man Geld weitergibt, dass man selbst die größte Freude dabei hat, ja? Was für ein Verhältnis habe ich zum Gold? Im Vergleich zur Bibel, da sagt der Psalmist, ist überhaupt keine Frage. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. Punkt 7, Vers 140. Wohl geläutert ist dein Wort und der Knecht hat es lieb. Wenn ich manchmal Bücher empfehlen muss als Verleger, dann sage ich schon mal zu manchen Büchern, lies das Buch bitte so, wie du Fisch isst, ja? Genieß das Fleisch und spuck die Gräten aus. Es gibt manchmal viele Bücher, da denkst du, komm, da sind 10 Seiten dabei, das kannst du vergessen. Also ich traue dir zu, dass du ein geistiges Urteilsvermögen hast, lies das Buch, genieß das Gute, aber den Rest vergiss. Jetzt komme ich zur Bibel und dann braucht Gott nie zu mir sagen, Klaus, lies die Bibel, wie du Fisch isst. Da sind so ein paar Gräten drin, die werden dir nicht gefallen. Also wenn du mich jetzt außer Protokoll fragen würdest, würde ich sagen, es sind tatsächlich ein paar Gräten drin. Aber die sind deswegen gut. Und die hat Gott extra eingebaut, damit wir mal munter werden, wenn wir die Bibel lesen. Zum Beispiel habe ich als Kind einen Vers gelesen, das war eine echte Gräte für mich. Der steht in den Sprüchen. In Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Adlers fressen. Da musst du fast die Kinder rausschicken bei so einem Pferd. Ja? Stell dir das bitte mal bildlich vor. Wenn du da am Bach sitzt, kommt ein Rabe und hackt dir die Augen aus. Das ist kein schönes Bild. Das ist eine echte Gräte. Und da sage ich mir, Gott, warum schreibst du solche Sachen in die Bibel rein? Und dann sagt Gott, weil ich es so gemeint habe. Wenn du dir einen Lebensstil angewöhnst und dieser Lebensstil bedeutet, du verachtest deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du irgendwo deine geistigen Augen verlieren. Und Vater und Mutter ehren bedeutet zum Beispiel, also wenn du heiratest, glaube ich, dass du ihnen nicht mehr gehorchen musst. Du stehst nicht mehr unter der Autorität deiner Eltern. Aber es gibt eine andere Kategorie und das ist nicht den Eltern zu gehorchen, sondern die Eltern zu ehren und die Eltern zu achten. Und ich wünsche mir eigentlich sehr, dass wir, wenn wir Eltern haben, die älter werden, dass wir nicht schon im Telefonbuch die Altenheime ausgesucht haben, sondern dass wir vielleicht mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht noch einen Platz bei uns zu Hause haben. Meine Kinder, die schenken mir mal vor 15 Jahren so ein Blechschild. Sei nett zu deinen Kindern, sie suchen dein Altenheim aus. Also wir ertragen Humor in der Familie, ja. Und das habe ich ihnen natürlich um die Ohren gehauen. Ich sage, Freunde, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde euch nerven, bis ich hier abtrete. Nein, wir gehen nett miteinander um. Aber das ist natürlich der Zeitgeist, ja? Sei nett zu deinen Kindern, sie suchen dein Altenheim aus. Und Gott sagt, so leben wir nicht miteinander. So leben wir nicht miteinander. Und wir leben nicht in einem armen Land, dass wir sagen könnten, das geht alles nicht, das übersteigt meine Mittel. Ich fand es sehr interessant, dass der Josef zu seinen Brüdern sagt, die erste Frage, die er ihnen stellt, als er sich ihnen zu erkennen gibt, was sagt er zu ihnen? Rudi, lebt mein Vater noch? Lebt mein Vater noch? Darf ich dich das mal fragen? Lebt dein Vater noch? Weißt du, wo er lebt? Wie er vegetiert? Ob er vielleicht Hilfe braucht? Lebt dein Vater noch? Deine Mutter noch? Wohlgeläutert ist dein Wort. Wir waren gerade bei den Gräten. Wir müssen wieder zum Thema. Wohlgeläutert ist dein Wort bedeutet, die Bibel ist völlig ausgewogen. Läutern bedeutet bei einem Goldschmied, dass er immer und immer wieder das Gold erhitzt. Und dann hat er oben so einen Schaber und er zieht oben das Gold ab. Und wenn Gold erhitzt wird, dann geht alle Unreinheit in dem Gold an die Oberfläche. Und dann nimmt er diesen Schaber und zieht immer wieder den Dreck oben von der Oberfläche. Und das nennt man Läutern. Und dann macht er das immer wieder, bis er merkt, da ist nichts mehr da. Und dann kann er unten den Ofen ausmachen und dann hat er reines, oder wie es in der Bibel heißt, gediegenes Gold. Und dieses Gold ist so, dass man es bearbeiten kann, dass man es treiben kann und dass man daraus regelrechte Kunstwerke machen kann, wie zum Beispiel den siebenarmigen Leuchter. Und jetzt nimmt Gott dieses Bild und er sagt, mein Wort ist perfekt. Es kann sein, dass du Sachen nicht verstehst, aber das liegt nicht an mir. Dann grabe und forsche in meinem Wort. Aber so, wie ich es dir gebe, ist es perfekt. Und wie oft haben wir das schon erlebt in unserem Leben, dass Gott genau im richtigen Moment in meine Zeit und in meine Situation mit einem Bibelwort redet. Und vergiss diese Momente bitte nicht. Das ist einfach genial. Also ich war mal sehr am Flattern, hatte ein großes Problem vor mir. Und ein Freund von mir, der wusste das. Und dann schickt er mir eine SMS mit Psalm 138, Vers 3. Da steht, an dem Tage, da ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Das hat alles geändert, das hat meine ganze Situation geändert und auf einmal habe ich Mut bekommen und habe Kraft bekommen und ich weiß nicht, wo sie herkam, sie kam von Gott. Aber das ist auch die Kraft des Wortes Gottes. Und denk bitte auch mal ab und zu darüber nach, was hast du für Freunde? Alle Jugendleiter denken bitte an ihre Jugendlichen. Schick denen doch einfach mal morgen um 11 einen Bibelvers per SMS. Vielleicht kriegen die einen Schreck oder die rufen dann zurück, hast du irgendwas von mir gehört oder habe ich irgendwas ausgefressen? Und du sagst, nee, ich wollte dir einfach mal einen Bibelvers schicken. Das Wort Gottes ist wohl geläutert. Es ist wirklich ein göttliches Wunderwerk. Die nächste Stelle. Das ist Vers 159. Siehe, dass ich deine Vorschriften lieb habe, nach deiner Güte, Herr, belebe ich. Das ist Nummer 8. Gottes Wort dient unserer Belebung und die brauchen wir immer. Wir sind immer am Einschlafen. Bei uns ist es immer so, dass wir irgendwann zusammensacken und dass wir vielleicht Dinge vergessen, die wir mal gelernt haben. Und dann ist es Gottes Eigenart und Gottes Angewohnheit, dass er uns immer belebt. Dass er das Leben, das in uns ist, dann er das anfacht. Dafür gibt es auch einen sehr schönen Vers im Propheten Habakuk. Vielleicht können wir den mal lesen. Das steht in Habakuk 3, Vers 2. Herr, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich, Herr. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Und für beleben steht bei mir in der Fußnote, rufe ins Leben. Und das wünsche ich uns auch natürlich, dass wenn wir die Bibel lesen, dass uns das belebt. Dass wir vielleicht wieder in Aktion gesetzt werden, dass wir vielleicht etwas tun, was wir schon lange tun wollten. Geht es dir auch schon mal so, dass du so etwas mit dir rumschleppst und denkst, ich sollte das eigentlich machen, aber du machst es einfach nicht. Und dann kommt plötzlich Gott und mir geht das ganz oft, wenn ich in der Gemeinde sitze, eine Predigt höre, dann wird mir klar, genau, das hatte ich mir schon 14 Tage vorgenommen, aber ich habe es nicht gemacht. Einen Brief schreiben, einen Besuch machen, irgendetwas tun für einen anderen, damit es ihm gut geht, damit er ermutigt wird, damit er belebt wird. Und dafür ist das Wort Gottes da. 9. Punkt, noch 6 Minuten. Wir sind in der Endphase. Vers 163, Lüge hasse und verabscheue ich. Ich liebe dein Gesetz. Und das deckt sich so ein bisschen mit den Doppelherzigen, was wir vorher gelesen haben. Und ich finde das bemerkenswert, dass dieser Punkt, wenn man das Gute liebt, muss man das Böse hassen, dass er in meiner schönen Reihe von diesen 10 Versen zweimal vorkommt. Dieses konsequente Handeln. Und dass wir auch schon früh unseren Kindern sagen, wenn etwas gut ist, dann ist das Gegenteil davon böse. Mal ein kleiner Ausflug, also ein kleiner Nebengedanke. Es ist zum Beispiel gut, seine Zeit für Gott zu nehmen. Moses sagt, lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich habe jetzt eine Studie gesehen von Facebook und den ganzen Strategen, dass sie gesagt haben, das ganze System der sozialen Netzwerke ist darauf angelegt, dass wir ein großes Ziel verfolgen. Und das Ziel ist, dass wir die Aufmerksamkeit des Nutzers binden. Das ist regelrecht teuflisch. Und dann hat man einen Mitarbeiter von Facebook interviewt, der ausgestiegen ist und sagt, warum macht ihr das? Ja, sagt er, wenn wir da in der Leitungsebene zusammensitzen, sagt er, dann sehen wir uns eigentlich so, als würde man Kokain auf den Bildschirm streuen. Und das ist das, was wir mit den jungen Leuten machen. Es ist wie eine Droge. In Deutschland platzen die Kliniken auseinander, wo Leute behandelt werden, die süchtig sind nach sozialen Medien. Und das bist du, wenn du ungefähr am Tag mehr wie 5 Stunden an einem Smartphone hängst. Aber das ist der Durchschnitt. Und das ist die Lüge. Ich weiß, dass wir nicht jetzt alle die Geräte wegschmeißen können, aber wir müssen uns irgendwie im Klaren sein, dass damit eine unglaubliche Gefahr verbunden ist. Wir müssen weise damit umgehen. Und wenn es sogar geht, sie noch für einen guten Zweck nutzen. Aber wir müssen auch den jungen Leuten irgendwie helfen und ihnen klar machen, wenn du mal eine Analyse deines Tagesablaufes machst und du merkst schon alleine, du hängst länger als 3 Stunden an dem Apparat, das ist doch ein Alarmzeichen. Und dann stecken noch andere Sachen dahinter. Diese Selbstbestätigung. Ich habe Angst, etwas zu verpassen. Ich habe Angst, unwichtig zu sein. Ich habe Angst, nicht wahrgenommen zu werden. Das sind alles Probleme, die kann Gott super für dich lösen. Also Gott nimmt dich immer wahr. Gott sagt sogar in Jesaja 43, weil du wertvoll und teuer bist in meinen Augen, dafür werde ich Nationen hingeben, wie ein Tropfen am Eimer. Das ist für mich auch Lüge. Wir leben wirklich in einer perfiden Welt. Und ich finde es so gemein, dass Unternehmen, die Milliarden damit verdienen, sich eine Sache ausdenken, wo sie dich komplett in Beschlag nehmen können. Und wo sie deine ganze Zeit, die so wertvoll ist, einfach wegnehmen. Stell dir vor, du würdest 3 Stunden am Tag für Gott einsetzen. Du würdest 3 Stunden sitzen und sagen, Gott, was soll ich in den 3 Stunden tun? Ich werde eine halbe Stunde Bibel lesen, ich werde eine halbe Stunde beten und ich werde 2 Stunden lang bei Tante Erna aufräumen. Oder irgendwas. 3 Stunden sind eine unglaubliche Zeit. Und ich fühle mich manchmal wie so durchs Leben getrieben und denke immer, warum hat der Tag nur 24 Stunden Zeit, ja? Es wäre doch besser, wir hätten 36 Stunden, wir würden uns das Schlafen abgewöhnen. Manchmal fühlt man sich so durch das Leben gepeitscht. Und dann hast du am Tag vielleicht 4 Stunden frei und 3 Stunden nimmst du für das Gerät. Das ist doch widersinnig, oder? Also wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, sagt man sich, das ist krank. Und das ist wirklich der Teufel. Jetzt versteht mich richtig, ja, ich glaube, ich stehe noch ein bisschen im Leben. Ich verteufel nicht irgendwelche Geräte. Aber die Wirkungen, die sie haben, die sind wirklich Lüge. Und da sagt der Psalmist, Lüge hasse ich, ich verabscheue sie, ich liebe dein Gesetz. Und dann kommt der letzte Vers und das ist der Vers 167, das ist eine Zusammenfassung. Und da steht, meine Seele hat deine Zeugnisse bewahrt und ich liebe sie sehr. Und bewahren bedeutet, ich nehme etwas in die Hand und bis ich mein Leben hier beende auf der Erde, halte ich es fest. Bewahren heißt etwas von Beständigkeit. Wir leben ja oft in solchen Kurven, ja. Mal haben wir eine gute geistliche Phase, dann liegen wir wieder komplett am Boden. Und wenn du Leute im Alten Testament dir anschaust, die meisten haben sehr gut angefangen und sie haben sehr schlecht geendet. Aber der Psalmist sagt, ich wünsche mir so eine Beständigkeit, ich wünsche mir eine leicht ansteigende Linie die ganze Zeit. Das wäre doch toll, oder? So wie bei Jakob. Okay, da musst du eben ganz unten anfangen, dann kommst du irgendwann nach ganz oben. Aber besser ist schon, du ersparst dir die ersten Erfahrungen von Jakob. Aber dass man irgendwo ein beständiges Leben lebt und dass man auch am Ende noch sagen kann, ich habe dein Wort bewahrt. Zum Schluss eine Geschichte, eine kleine für die Jungs. Als ich 18 war, hatte ich ein Moped. Das war gewaltig für mich. Hat Lärm gemacht und man kam ohne Schweiß voran. Und dann waren wir mehrere Jungs in der Gemeinde und dann haben wir immer unsere Mopedfahrten gemacht und plötzlich kriegten wir einen geistlichen Anfall und wir haben uns gefragt, was können wir mit unseren Mopeds für Gott machen, dass man so eine Bestätigung hat, weiter um Benzingeld zu bitten. Und dann kriegten wir die hehre Idee, wir werden mal einen alten Bruder besuchen, der freut sich bestimmt. Also sind wir hingeknettert mit den Dingern bis zu dem Bruder und der war 92 und nun ist das so, wenn man alte Brüder besucht, haben die immer die Angewohnheit, dass sie schon mal sehr lange reden. Und dann haben wir gedacht, hoffentlich redet der jetzt nicht so lange. Wir wollen ja auch wieder zurückfahren. Naja, dann sind wir die Treppe hoch, geklingelt. Onkel Rudolf hieß der, reingestürzt. Oh, Jungs, was macht ihr denn hier? Ja, Onkel Rudolf, wir wollten ja mal ein Lied singen. Na, hat er sich in seinen Schaukelstuhl gesetzt. Und dann haben wir im Brustton der Überzeugung gesungen, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Wir waren wirklich die perfekten Seelsorger. Und dann standen wir da und dann kam diese Ansage, die wir schon alle befürchtet hatten. Na, dann setzt euch mal. Na, da haben wir den Sturzhelm beiseite gelegt, haben wir uns hingesetzt. Und dann holte er aus und dann sagte er, Jungs, in meinem Leben war alles Gnade. Jo, haben wir zur Kenntnis genommen. Und weiter, jetzt könnt ihr wieder gehen. Boah, das war ja eine herrliche Predigt. Wir Sturzhelm raus und los. Die Tatsache, dass ich es heute noch weiß, ist, dass es eine gute Predigt war und dass es für mich unvergesslich war. Ich habe den Blick nie vergessen. Der alte Bruder, der sitzt da in seinem Sessel und dann sagt er, wisst ihr was, wenn ich euch was mitgeben darf, dann kann ich euch nur sagen, in meinem Leben war alles Gnade. Und das war für mich einer, der diesen Psalm beten konnte. Das muss ich nochmal aufschlagen. Den letzten Vers, den ich euch genannt habe. Meine Seele hat deine Zeugnisse bewahrt und ich liebe sie sehr. Ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft, hat Paulus gesagt. Ich habe es bis zum Ende bewahrt und ich wünsche uns das. Ich wünsche mir das so sehr, dass ich sein Wort bewahre, dass ich mit 92 im Schaukelstuhl sitzen kann und mich noch genauso kurz ausdrücken kann und dass ich einfach sagen kann, alles das, was ich euch zu sagen habe, ist, dass ich in meinem Leben die Gnade Gottes erlebt habe, dass alles Gnade war in meinem Leben. Und das habe ich nie vergessen. Und deswegen habe ich mich gefreut über mein Moped, dass ich solche guten Predigten gehört habe. Und ich wünsche uns das. Lasst uns sein Wort bewahren bis zum Ende. Wollen wir noch zusammen beten, oder? Ja? Machst du das, Alexander? Ich, ja. Ja. Herr Jesus, wir danken dir für den Schatz, den du uns gegeben hast, diesen Schatz deines Wortes. Es ist mehr als gediegenes Gold, es ist die Wahrheit. Und du bist der Autor und wir dürfen darin lesen und dürfen diesem Psalmisten zuhören, wie er begeistert ist von deinem Wort, wie er es liebt. Und das wünschen wir uns auch, Herr. Belebe dein Werk auch in unseren Tagen, belebe unsere Herzen, rüttel uns wach, öffne uns die Augen für die Schätze deines Wortes. Amen.